Ja, ich würde gern einfach beten, bevor wir uns aufs Wort stürzen. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen, den du uns gegeben hast. Danke dir dafür, dass wir hier zusammen sein dürfen, dass du deine Gemeinde zusammenholst unter dein Wort. Ich möchte dich darum bitten, dass du diese Zeit benutzt und dass du sie ausfüllst. Du weißt um all die Schwachheit und all das, wo wir in dieser Zeit beansprucht sind und auch manchmal ja, mit den Kräften angespannt. Ich will dich einfach darum bitten, dass du das uns jetzt vergessen lässt und dass du unsere Blicke hinziehst auf dich. Herr, wir brauchen das so dringend, dass wir deine Worte in unser Leben hineingesprochen bekommen. Und wir können sie uns nicht einfach aussuchen und irgendwie selber hineinbasteln. Wir sind auf dein Reden angewiesen, Herr. Und wir wollen dich bitten, dass du es tust, so wie du es schon so oft getan hast. Gib jedem Einzelnen, der heute Morgen gekommen ist, das, was er braucht, und fülle die müden, durstigen Herzen. Danke dir für diese Zeit. Segne dein Wort, Herr. Amen. Ja, war jetzt lange Zeit in aller Munde, das ganze letzte Jahr über irgendwie alle paar Wochen stößt man, ja, es dauert gar nicht so lang, also fast auf Schritt und Tritt. 500 Jahre Reformation. Ja, also ich glaube, man kann nicht durch Deutschland durchlaufen, konnte nicht durchlaufen, ohne das mitzubekommen und das in irgendeiner Weise mitzuerleben, sage ich mal, dieses großartige Jubiläum. Und ich muss sagen, ich bin auf der einen Seite echt erstaunt und dankbar auch für das, was Gott gewirkt hat in dieser Zeit. Ja, vieles, was an sehr gutem, oder wo dieses Jubiläum zum Anlass genommen wurde, um viel Gutes und Nützliches zu wirken. Wirklich, Gott hat es, denke ich, in seiner Macht und in seiner Größe, in seiner Souveränität auf vielfache Weise benutzt. Und ich glaube, ich habe gar nicht den Überblick, was Gott alles gewirkt und was er alles getan hat. Ja. Nicht, dass Gott abhängig ist von unseren Programmen und von unseren Zahlen. Ich meine, bei Gott ist die Zahl 500 nicht arg viel mehr als 501, aber okay. Ich glaube, dass Gott es trotzdem oftmals benutzen kann und es auch tut. Und bei alledem habe ich aber trotzdem irgendwie ein bisschen so manchmal den Eindruck gehabt, es hat irgendwie ein bisschen manchmal so einen Beigeschmack. So ein bisschen, dass du dir denkst, irgendwie fehlt was. Irgendwie ist es trotzdem nicht genau das. Also irgendwie, ich weiß es nicht. Und ich finde es immer interessant, ich weiß nicht, irgendwo hatte ich das, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich das hier auf der Kanzel erwähnt habe. Aber was Leute sagen, die von außerhalb hierher kommen und die uns Deutsche beobachten und die dann sagen, was für einen Eindruck sie von uns haben. Finde ich interessant, ja, weil man ist immer selber so in seinem Brei drin und da so mal zu hören, was jemand von außen sagt, finde ich sehr, sehr interessant. Ein Zitat von da gibt es ein paar Lehrer, von denen ich immer wieder Predigten anhöre und so weiter. Viele kommen da aus den USA und einige davon haben sich wirklich die Reise auf sich genommen, die Mühe gemacht, jetzt extra herzukommen während diesen 500 Jahren und haben das großartig gefeiert, weil das für die auch etwas sehr Bedeutendes ist. 500 Jahre, also die 500 Jahre weniger mehr, das, was in der Reformation eben passiert ist. Und einer von denen hat dann auf Twitter einfach ein Zitat geschrieben und das fand ich sehr interessant. Ich lese es kurz auf Englisch vor und dann versuche ich es bestmöglich zu übersetzen. Das hätte ich vielleicht im Vorfeld schon machen sollen, ist mir vorher aufgefallen. Ja, wir kriegen das hin. Also, da heißt es: Most Germans seem to remember Luther not for the Reformation's recovery of the gospel, but as revolutionary figure and linguist. Also, übersetzt heißt es, die meisten Deutschen scheinen Luthers zu gedenken, nicht so sehr wegen der Entdeckung der Reformation, nämlich des Evangeliums, sondern sie denken an ihn als eine Revolutionsfigur und als ein Linguist, also als einer, der schreibt, ein Sprachwissenschaftler, der die Bibel übersetzt. Okay. Also den Eindruck habe ich wirklich auch mehr und mehr gewonnen. Also man hat so verschiedene Quellen, von denen oft das auf einen prasselt. Als was wird Luther gesehen? Luther wird so als einer gesehen. Es war so ein Freiheitskämpfer, oder? Ja, die böse katholische Kirche, die über alles regiert hat und die Menschen unterjocht hat und unterdrückt hat. Und jetzt kommt Luther, der Freiheitskämpfer, der sich nicht unterjochen lässt und der endlich wieder... das schafft sozusagen aus diesen Zwängen auszubrechen. Es wird so gesagt, Luther ist ja so der Anfang zur Neuzeit, könnte man sagen. Ja, sogar manche können sagen, ein Vorreiter der Aufklärung. Ja, sage ich, okay. Weiß ich nicht, ob das Hauptanliegen tatsächlich von Luther war. Und was ich jetzt mir vorgenommen habe zu machen für die nächsten paar Predigten ist, ich will den Fokus ein bisschen weg von Luther. Das ist, ich will predigen, nicht Luther. Ja, aber wenn wir vielleicht noch Lutheraner werden, können wir noch eher verstehen, aber das sind wir auch nicht. Also wir predigen nicht Luther, wir predigen das Evangelium. Ja, Luther hat natürlich was damit zu tun und da werden gewisse Bezüge da sein. Aber worum es uns geht, ist das, was da passiert ist, was Gott damals in dieser Zeit gewirkt hat. Nämlich, dass das Evangelium neu entdeckt wurde. Es wurde nicht erfunden oder irgendwie, es wurde wiederentdeckt, würde ich sagen. Und da will ich das ganz kurz... je nachdem, was kurz bedeutet, ja, aber möchte ich das entfalten, möchte ich das ein bisschen aufzeigen. Und ich will es anhand, ja, wie soll es auch anders sein, gell, 5 Soli, kennt man diese 5 Schlagworte der Reformation. Ich weiß nicht, sind die so hinlänglich bekannt oder weniger? Weiß jemand irgendeins? Ja, okay, also allein aus Gnade. Ja, was noch? Allein die Schrift, okay, was noch? Allein aus Glauben, okay. Allein Christus, allein durch Christus, ja. Und das 5. Allein Gott die Ehre, ja. Okay. Das sind diese 5 und anhand der 5 will ich einfach ein bisschen durchgehen und aufzeigen, diese Grundsätze. Und es ist sehr viel darüber gesagt worden, aber es hat mir keine Ruhe gelassen irgendwie. Weil ich denke, das ist so zentral und das ist so wichtig, und es gibt viele Vorstellungen, weißt du, das hast du so ein Schlagwort und jeder versteht was anderes darunter. Okay, ich will euch anbieten, was ich darunter verstehe und versuchen, das von der Schrift her aufzuzeigen, warum das wichtig und warum das bedeutsam ist. Und warum das vielleicht für uns auch heute etwas sehr, sehr Wichtiges ist, gerade in unserer Zeit. Ich habe da so ein kleines Schaubild entworfen, um das ein bisschen darzustellen. Vielleicht könnt ihr ganz kurz nur das Licht ausmachen, dann sieht man das ein bisschen besser. Ja, jetzt sieht man es, glaube ich, ein bisschen besser. Ich habe das so das christliche Glaubensgebäude genannt, ein Stück weit. Sieht so aus, ich will es nur ganz kurz da sagen, was das alles bedeutet und dann konzentrieren wir uns auf das Untere. Ja, das ist nämlich die Grundlage und das ist das Fundament sola scriptura. Scriptura, ein Skript kennt ihr, also Schrift. Ja? Allein die Schrift, also das heißt die Bibel, allein die Bibel, das ist die Basis und das ist die Grundlage. Also wenn du das wegmachst oder wenn du das schief baust, kennt das Bild, gell? Schiefer Turm von Pisa, wenn die den nicht mit Seilen irgendwie abgespannt hätten, gesichert hätten, dann wäre der schon lange in seine Einzelteile zerlegt. Also die Grundlage und das Fundament ist extrem wichtig und entscheidend. Ohne das bricht alles andere zusammen. Dann hat das Haus, würde ich sagen, 3 Säulen. Das ist einmal sola gratia, gratia, das ist Gnade, ja? Allein die Gnade. Dann sola fide, fide ist Glaube, allein der Glaube, und solus Christus muss ich nicht übersetzen. Das sind die drei Säulen, die das ganze Gebäude tragen. Und immer wenn du eine, wenn du an einer Säule einen Sprengsatz positionierst und die Säule wegtust, ich habe das extra so dargestellt, die stehen so im Dreieck, die Säulen, das Dach wird zusammenbrechen, wenn eine fehlt. Ja. Also das ist die logische Folge. Und wo, was, wozu das ganze Gebäude dient, und wie alles soll letztendlich dazu beitragen, dass allein Gott die Ehre bekommt. Ja, das ist das letztendliche Ziel, worauf alles hinausläuft und worum sich letztendlich alles dreht. Das ist ganz kurz, habe ich das versucht so zu veranschaulichen. Ich lasse es erstmal einfach so stehen. Ihr könnt das Licht vielleicht wieder anmachen. Wir beschäftigen uns heute mit dieser Basis, mit diesem Fundament. Und ich weiß, dass ich euch nicht arg viel Neues erzählen werde. Aber ich will euch bitten, dass ihr eure Gedanken zusammennehmt und versucht mit mir nochmal zu begründen, warum das so entscheidend und warum das so wichtig ist. Und ob wir hier nicht einfach irgendwas Beiläufiges diskutieren. Und ich will das immer anhand all diese Grundsätze, die waren verschiedene Reaktionen. Okay? Luther oder die Reformatoren, würde ich vielleicht so ein bisschen breiter sagen, die Reformatoren haben gesehen, da gibt es eine gewisse Schieflage in der vorherrschenden Meinung damals, in der Theologie, vor allem der römisch-katholischen Kirche, gab es eine deutliche Schieflage. Und dann haben sie diesen Grundsatz positioniert, um zu zeigen, nein, so muss es sein. So muss es eigentlich sein. Und das will ich immer ganz kurz aufzeigen, einfach was die Schieflage in der Kirche damals gewesen ist und was die Reaktion ist. Nämlich damit wir sehen, warum das so nötig ist und warum das so wichtig ist. Und auf der anderen Seite will ich auch ganz kurz darauf eingehen, wie das heute modern umgedichtet wird und zu was das heute modern benutzt wird, was es aber auch nicht bedeutet. Ja? Und da ist so die liberale Strömung, sage ich mal, die das für sich in Anspruch nimmt und wo ich sage, das ist falsch, das ist nicht richtig. Und dabei geht es mir aber nicht darum, das will ich nochmal ganz klar sagen, mir geht es nicht darum, andere schlecht zu machen oder zu sagen, wie verkehrt alle anderen liegen. Es geht mir nur darum, aufzuzeigen, es gibt, und zwar nicht umsonst, gewisse Gräben, die da sind zu anderen Konfessionen. Das ist einfach der Fall. Und wir müssen aber wissen, versteht ihr, es geht nicht um Gefühl. Es geht nicht so, mit denen kann ich gut zurechtkommen, mit denen kann ich nicht so gut zurechtkommen, den ihr Symbol gefällt mir, was sie da auf der Kirche drauf haben, das ist nicht so ein schönes Symbol, oder so, versteht ihr? Das geht nicht um Gefühl, darum geht es überhaupt nicht. Es geht um ein christliches Glaubensgebäude, das wir bauen. Und das ist die Frage, ob das hält oder nicht, okay? Weil wenn wir da dran rütteln, wir werden sehen nachher anhand unserem Text, mit dem wir uns beschäftigen, es geht letztendlich nicht um nichts Geringeres als um unser Heil. Okay, es sind keine Bagatellen oder irgendwie, wo man sagt, oh, kann man so oder kann man so sehen. Deswegen möchte ich ermutigen, auch wenn jetzt auf der einen Seite werden vielleicht gewisse Gräben, sage ich mal, deutlich werden in der Theologie, das bedeutet aber nicht, oder auf der anderen Seite, so will ich sagen, trotz all dem will ich euch Mut machen, weil ich weiß, es gibt überall Christen, die auf derselben Grundlage stehen. Mit denen suchen wir die Gemeinschaft, ihr Lieben. Das sind die Brüder und Schwestern, mit denen wir die Gemeinschaft suchen. Und da fragen wir nicht, ja, wo kommst du her? Und wenn du daher kommst, okay, dann habe ich mit dir nichts zu tun. Wir sind aufgefordert, weil wir in so einer verworrenen Zeit leben, ihr Lieben. Und weil es so viele Meinungen gibt und weil es so viele Einstellungen und Haltungen gibt, sind wir aufgefordert, jedes Mal neu, wenn wir einen kennenlernen, der sagt, er sei ein Christ, dass wir mit der Zeit, ja, vielleicht nicht unbedingt die ersten fünf Fragen, die wir stellen, aber mit der Zeit, dass wir sehen, auf welcher Grundlage sie stehen und wie sie ihr Glaubensgebäude bauen. Und wenn wir, sage ich mal, in so wesentlichen Punkten wie diese, sage ich mal, Einheit und Klarheit haben, dann sind wir eins. Ja? Dann spielt es keine Rolle. Jetzt erstmal, wo wir jetzt uns befinden und wie wir uns nennen, sage ich mal. Das ist die Grundlage, worum es geht. Also Einheit mit denen, die auf einer guten, gesunden Grundlage stehen, aber nichtsdestotrotz werden wir auch Unterschiede eben sehen. Heute, wie gesagt, will ich Sola Scriptura mit euch ein bisschen anschauen. Und ich habe schon kurz erwähnt, es ist eine gewisse Fehlstellung, die sich in der katholischen Theologie entwickelt hat. Die will ich einfach auch ganz kurz anhand der PowerPoint euch zeigen. Das ist, dachte ich mal, ich versuche es mal euch so zu zeigen. Das ist hier das Volk. Ja, das sind die Gläubigen. Das sind diejenigen, die sich Christen nennen. Die sind hier, dann haben wir das nächste, nämlich etwas, was über ihnen thront und was über ihnen regiert. Eigentlich, das ist das Wort Gottes. Das soll ein Thron sein, ich hoffe, das ist klar. Und das Wort Gottes, das hier auf dem Thron ist. So, also langsam, nicht zu schnell klicken. Dann haben wir den zweiten Thron hier, der steht eigentlich gleichberechtigt neben dem ersten Thron. Und den ihr da seht, das ist einfach ein Symbolbild, das ist über einen Papst, aber nicht nur der Papst an sich, sondern auch die ganzen Konzile, das heißt die Versammlung von den Kirchen oben, Oberhäuptern, die hier letztendlich gleichberechtigt neben dem Wort Gottes stehen. Das Problem, das wir jetzt nämlich haben, wovon die katholische Kirche ausgeht, oder sehr lange Zeit vor allen Dingen ausging, das ist, das Volk hier hat keinen Zugang zu dem Wort Gottes. Woran liegt das? Die Sprache. Ja, Sprache, das ist ganz offenkundig, ist Latein. Ja, die meisten konnten kein Latein. Also ist allein nur die sprachliche Barriere ist schon mal da. aber was ist auch noch das Problem? Sie begreifen es nicht. Sie sind viel zu blöd. Ja, die verstehen das nicht. Das Wort Gottes ist so kompliziert. Ein ganz normaler Mensch, der kann es nicht begreifen. Man braucht die Spezialisten, man braucht diejenigen, die sich ausführlich damit befassen und die können das dann verbindlich, sage ich mal, für alle lehren und weitergeben. Ja, deswegen jetzt dieser Pfeil. Das bedeutet, der Papst und das ganze Lehrkonzil oder ganze Lehrapparat hat die Vollmacht, alleine letztendlich die Bibel auszulegen und über diesen Weg, sage ich mal, über das Volk dann zu regieren, sage ich mal, oder zu herrschen und zu sagen, was ist richtig und was ist falsch. Aber nicht nur über den Weg des Wortes Gottes, sondern auf der anderen Seite, das war zu schnell, einmal zurück. Einfach einmal den Pfeil zurück. Niemals zurück. Okay. Nicht schlimm. Nicht zu oft klicken, sonst geht's wieder. Einfach die Taste einmal nach links. Okay, worum es geht ist, deswegen mache ich es nicht so oft, gell? worum es geht ist, der Papst der ist auch, oder das ganze Lehrkonzil ist auch in der Lage, Wort Gottes für heute zu sprechen. Ja, also es bedeutet, das geht nicht allein um das hier, sondern wenn das Konzil etwas beschließt und gemeinsam über etwas übereinkommt, zum Beispiel, dass wir einfach den Kanon der Bibel mal ein bisschen erweitern und ein paar Bücher mehr machen, dann beschließen sie das und dann ist das so. Okay, also, oder dass man Maria anbeten kann oder all solche Sachen, ja, sind die in der Lage zu beschließen und dann ist das genauso Wort Gottes, genauso gültig wie das, was wir geschrieben haben. Okay, also das bedeutet, es gibt diese zwei Wege. Einerseits über die Autorität der alleinigen Schriftauslegung und die Laien, die haben halt zu hören und zu gehorchen, nicht zu prüfen. Und auf der anderen Seite eben diesen Weg. Jetzt ist die Reformation hergekommen und die hat gesagt, okay, jetzt die nächste Taste. Jetzt haben die gesagt, alles weg damit, brauchen wir nicht, aber das ist völlig falsch verstanden. Was richtig ist, das Wort Gottes thront über dem Volk, das ist richtig. Einmal nochmal draufdrücken. Und das Wort, das Volk geht zum Wort und das Wort spricht zum Volk. Ja? Das bedeutet natürlich nicht, dass keine Autorität mehr da ist und man das alles nicht braucht. Das sehen wir auf dem nächsten. Da hat Gott Hirten auch der Gemeinde gegeben, sage ich mal. Aber die thronen nicht hier oben irgendwo und sind die Chefs, denen alles unterstellt ist, sondern die studieren auch für sich das Wort und geben es weiter an das Volk. Aber nicht in einer Art und Weise, dass sie unantastbar sind. Was thront und was herrscht, das ist das Wort. An dem wird alles gemessen. Versteht ihr das? Seht ihr den Unterschied? Das ist sola scriptura. So habe ich versucht, es euch mal darzustellen. Und das war eben diese Reaktion auf eine Schiefstellung, die, würde ich sagen, im Grunde genommen sich nicht arg viel verändert hat. Die katholische Kirche die versucht sich zwar immer wieder ein Stück weit anzupassen, aber ihre wichtigsten Grundsätze gibt sie nie auf. Sonst würde sie sich selber eigentlich auflösen. Deswegen, wenn wir nach der Autorität fragen und nach der Frage, wer sagt, was richtig und was falsch ist, da offenbart sich ein ganz großer Graben, sage ich mal, zur vorherrschenden katholischen Theologie. Wie ist die Situation bei uns, die wir Protestanten uns nennen? Ich habe es versucht auch darzustellen in einer Folie. Das ist die nächste Folie. Das ist die ursprüngliche Situation, aber wir haben jetzt das Wort Gottes, versteht ihr, durch die Bibelkritik und dass wir sagen, wir sagen jetzt, was gültig ist in der Bibel. Und wir kritisieren die Bibel, haben wir die Bibel letztendlich heruntergesetzt, da wo wir eigentlich sein sollten, und haben unseren Verstand hier nach oben gesetzt und gesagt, was, Jesus läuft auf dem Wasser? Kann doch gar nicht sein. Ja, also das hat er halt damals so geschrieben und war davon fest überzeugt, aber in Wirklichkeit wissen wir, das war nicht so. Oder dass Jesus auch von den Toten auferstanden sein soll. Ja, all solche Sachen, ja, wird dann gesagt, wir können uns das menschlich nicht vorstellen, deswegen wird es jetzt mehr so, ich bin hier oben auf dem Thron, ich herrsche über mein Leben und mein Verstand bestimmt letztendlich, was sein kann und was nicht sein kann. Und dann bedienen wir uns immer bei der Bibel und sagen, oh, das gefällt mir gut, das ist schön, das bestätigt mich, das macht mir Mut, und das andere, das lassen wir dann irgendwie so ein bisschen auf die Seite. Ja? Das ist die moderne Uminterpretation davon, wo ich sage, das ist eigentlich nicht das, was gemeint ist. Also genug der PowerPoint für heute. Was sagen wir dazu? 2. Timotheus, schlag bitte mit auf. Das Problem ist nämlich, faktisch hat die Schrift dann ihre Autorität eigentlich verloren. Sie ist ein guter Ratgeber, sie ist ein gutes Handbuch manchmal, so zum Nachschlagen, aber nicht viel mehr. 2. Timotheus Kapitel 3. Und ich weiß, ihr kennt es, deswegen werden wir es kurz darüber gehen, und ich will euch kurz mit hineinnehmen und dann will ich euch aber wirklich herausfordern, weil ich glaube, dass es eine echte Herausforderung für uns beinhaltet. Kapitel 3, Vers 14 heißt es, Paulus sagt so zu Timotheus, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift, ja, aber wir kennen es so genau, gell? Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Was sagt der Text hier? Er beginnt so und sagt, du aber bleibe. Du aber bleibe. Ich finde es interessant, das ist nicht so eine Empfehlung. Timotheus, es wäre gut, vielleicht probier mal aus, das festzuhalten und da dran zu bleiben. Ist das wirklich so ein Befehlston eigentlich? Das ist jetzt nicht so böse gemeint, sondern du aber bleibe. Das ist nicht gemeint. Aber es ist so eine dringende Bitte. kann sich Paulus förmlich vorstellen. Und wenn ihr Timotheus-Briefe schon immer wieder gelesen habt, dann merkt man das, ja, du, Kapitel 2 habe ich jetzt gerade aufgeschlagen, Vers 1, du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade. Und so spricht er wirklich permanent in diesem Ton und legt Timotheus ein paar Dinge auf dem Herzen, denn es ist, so wie wir das sehen können und überblicken können, sein letzter Brief, den er überhaupt geschrieben hat. Es ist sein Vermächtnis. Er will ihm ein paar Dinge dringend ans Herz legen. Dringend. Diese Dringlichkeit, die wird in Kapitel 4, Vers 1 nochmal sehr, 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 sehr deutlich. Schau mal. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird, und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort. Stehe bereit. Zu gelegener und ungelegener Zeit. Ja. Also das ist, und überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Also seht ihr, wie diese dicke Einleitung da ist. Ich bezeuge eindringlich vor Gott, Jesus zitiert er dort, das sage ich mal, und stellt den Bezug her. Bei seiner Erscheinung, bei seinem Wiederkommen und bei seinem Reich ermahne ich dich, bitte, predige das Wort. Aber, langsam, was soll er predigen? Das Wort? Wie kannst du das Wort predigen, wenn du nicht bleibst an dem Wort, was er hier vorne sagt? Also das, was wir hier haben, ist die Grundlage, dieser Text, den wir hier angeschaut haben, du aber bleib in dem, das ist die Grundlage für 4, Vers 1. Denn wenn du kein Wort hast, kannst du kein Wort predigen. Damit kommen wir zu der Frage, bei was soll er denn bleiben? Was er gelernt hat? Was hat er gelernt? Einmal eins ist zwei. Nein, das hat er hoffentlich nicht gelernt. Das ist nämlich eins. Was ist das, was er gelernt hat und wovon er überzeugt ist? Ich glaube, das ist sehr, sehr klar für uns, was das bedeutet, oder? Was wird Paulus den Timotheus gelehrt haben? Das Evangelium, oder? Es ist völlig klar, wovon du überzeugt bist. Was du gelernt hast, wovon du überzeugt bist. Das ist die erste Herausforderung eigentlich für uns. Wovon du überzeugt bist. Wem ist das etwas, was wir gelernt haben? Ist es Stoff, was wir lernen? Ist es Stoff? Ist das Material wie in der Schule? Zum Glück gibt es keinen Test, gibt es keine Prüfung. Einfach nur sitzen und hören. Oder ist es etwas, wovon wir überzeugt sind? Es ist etwas, was unsere Herzen ergriffen hat. Das ist wichtig, das ist entscheidend. Und er sagt, das, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, bitte bleibe da dran. Und wir sehen, dass es um das Evangelium geht, sehr, sehr eindeutig und sehr, sehr klar in dem Rest vom Brief. Schaut zum Beispiel 1, Vers 13. Das sagt er so zum Timotheus. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte. Was für gesunde Worte? Die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also Paulus hat ihnen etwas beigebracht, hat ihnen etwas gelehrt. Dieses Evangelium von Jesus. Bitte, Timotheus, wenn du mir einen Gefallen tust, einen einzigen, bleibe dabei. 2, Vers 8. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium, in dem ich Leiter trage, bis zu den Festen und so weiter. Was sagt er hier? Halte im Gedächtnis, was letztendlich wiederum? Das Evangelium, Jesus aus den Toten auferweckt. Behalte das im Fokus, richte deinen Blick permanent darauf, beharre darauf. Ohne Rücksicht, was andere darüber denken. Es spielt keine Rolle. Bitte, Timotheus, bleibe dabei. Die spannende Frage, welches Argument führt Paulus hier an, um ihn zum Bleiben zu bewegen. Das ist interessant, ich finde es wirklich interessant. Er sagt hier, da du weißt, von wem du gelernt hast. Von wem hat er gelernt? Ja, von Paulus hat er gelernt, ja. Also, da du weißt, von wem du gelernt hast. Paulus sagt, Timotheus, wir sind so eine lange Wegstrecke miteinander gegangen. Du kennst mich, oder? Ich meine, wenn man sich jeden Sonntag mal trifft, ist eine Sache, aber wenn man gemeinsam auf Missionsreise unterwegs ist, in einem Zelt schläft, die ganzen Mahlzeiten miteinander einnimmt, auf dem Markt dabei ist, wenn man was einkauft, wenn man dabei ist, wenn der andere die Vorfahrt wegnimmt. Versteht ihr, was ich meine, ja? Permanent zusammen, und er sagt, du kennst mich, du weißt, von wem du gelernt hast. Was will er damit ausdrücken? Er wird sagen, du weißt, dass dieses Evangelium nicht etwas ist, wo ich mir ausgedacht habe. Du weißt, das Gelernte, das hast du, das ist nicht etwas, wo ich mir einfach so ein Programm ausgedacht habe für meine Tour. Du weißt, dass ich vertrauenswürdig bin. Du weißt, dass dieses Evangelium vertrauenswürdig ist. Das ist das Erste, was er anführt. Er sagt, du kennst mich, du weißt, dass das nicht etwas selbst ausgedachtes, etwas Erfundenes ist. Das zweite Argument finde ich interessant. Ja, also, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast, weil du mich kennst, und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst. Interessant. Er sagt, du kennst von Kind auf die Heiligen Schriften. Wie motiviert das den Timotheus, weil dass er von Kind auf die Heiligen Schriften kennt, jetzt am Evangelium festzuhalten? Versteht ihr, das ist ein großer Bogen, oder? Was hat die Kenntnis der Heiligen Schrift, und was war die Heilige Schrift damals? Alte Testament. Also wir können sagen, vielleicht waren einige erste Schriften bereits als Schrift anerkannt tatsächlich, auch aus dem Neuen Testament. Das sehen wir im ersten Timotheusbrief. Aber in der Hauptsache das Alte Testament. Was hat Timotheus' Kenntnis mit dem Alten Testament damit zu tun, dass er jetzt sagen wird, weil ich das Alte Testament kenne, deswegen werde ich auf dem Evangelium beharren? Interessant, oder? Also für mich ist es eindeutig, nämlich dass er in dem ganzen Alten Testament diese Botschaft gefunden und gesehen hat, oder? Er sagt, das, was Paulus verkündigt hat und das, wie ich ihn kennengelernt habe und wie er gelehrt hat und dieses Evangelium, das er verkündigt hat, das ist genau dasselbe, das ich schon von Anfang an eigentlich gelehrt bekommen habe. Und das hat ein festes Fundament unter sich. Das ist die Heilige Schrift. Das ist das, also auf zwei Art und Weisen. Paulus sagt, du kennst mich, dass ich vertrauenswürdig bin, aber du kennst genauso das Wort Gottes, du kennst das Alte Testament, das dieses Evangelium von Jesus Christus vorverkündigt hat, vorausverkündigt hat. Und das ist ein sehr, sehr tragfähiges, stabiles Fundament. Aber die Bedeutung der Heiligen Schriften für Timotheus ist noch weitaus größer. Schauen wir weiter in den Text hinein, wo Paulus es anfängt weiter zu entfalten, was die Heiligen Schriften für ihn bedeuten. Sie motivieren ihn nicht nur heute am Evangelium festzuhalten, sondern, hier heißt es, weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, Dynamis, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Sie haben Kraft, weise zu machen zur Rettung. Lieben, jetzt sind wir wieder an diesem Punkt. Haben es wieder gelesen, haben es wieder gehört. Weise zu machen zur Rettung. Rettung. Rettung ist für uns so. Rettung halt. Ja? Man ist halt gerettet. Das ist so ein Schlagwort. Was bedeutet Rettung? Ich werde nicht müde, das zu betonen, ihr Lieben. Rettung bedeutet Rettung. Eine Rettungsaktion. Was ist eine Rettungsaktion? Ist so eine Rettungsaktion, wenn man jemanden rettet? Wie geht man davor? Schritt für Schritt, ganz gechillt, oder? Ich glaube, da ist das Drama, oder? Wenn ihr einen Angehörigen oder irgendjemand, der euch sehr nah am Herzen ist, rettet, dann ist da Drama. Das ist nicht, oh, er hat mich heute gerettet, zum Glück. Wow, da steckt so viel Emotion dahinter. Ich will ein neues und ein anderes Bild verwenden, um es euch nahe zu bringen. Es ist Winter, man merkt nicht so arg viel davon, aber es hat schon immer wieder mal ganz schön geschneit, auch in der Saison. Wenn wir hier sind, haben wir vor dem Schnee nicht viel zu befürchten, oder? Ja, klar, glatte Straßen. Auch wenn wir in den Bergen sind, das ist was anderes, oder? Wir haben es immer wieder mal gehört, Lawinen, die eine Gefahr sein können, letztendlich sogar für ganze Dörfer. Die Situation, wie wir es uns vorstellen können, diese Erde, auf der wir leben, diese Welt, ist wie ein, wie ein Dorf, ein friedliches, schönes Dorf, ja, manchmal mehr, manchmal weniger friedlich, aber ein Dorf liegt eben an einem Hang. Ja? Wir haben Schneemassen überall, das ganze Dorf umgeben von Schneemassen. Und die Menschen, schlau wie sie sind, nehmen alle und schmeißen da immer wieder Schneebälle rein. Ja? Und das geht gut, das geht eine ganze Weile gut. Du kannst da Schneebälle reinschmeißen, ist kein Problem. Das macht, also ein Schneeball macht doch nichts aus, oder? Macht lange Zeit nichts aus. Aber wisst ihr, das Ding, das wächst immer weiter und wächst immer weiter und irgendwann fällt der letzte Schneeball. Und was passiert dann? Dann rauscht alles herunter und alles ist dem Erdboden gleich. Versteht ihr, was ich meine? Das ist die Situation, in der wir sind. Seht ihr, der Zorn Gottes ist wie eine Lawine über dieser Welt. Sonst würden wir nicht von Rettung sprechen, ihr Lieben. Sonst würden wir von Optimierung sprechen oder von irgendetwas, aber nicht von Rettung. Der Zorn Gottes ist über dieser Welt wie gleich eine Lawine. Und da eine Sünde fliegt nach der nächsten rein. Und eine fliegt nach der nächsten rein. Aber irgendwann bricht es los. Die Frage ist nur, wie kann man gerettet werden? Wie kann man vor der Lawine gerettet werden? Das Gute ist natürlich, es gibt eine Anleitung, wie du gerettet werden kannst. Es gibt eine. Ja, hier. Das sagt dieser Text hier, seht ihr das? Weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung. Du hast etwas in die Hand gegeben, jemand hat dir einen Plan gegeben, hat dir gesagt, in diesem Dorf, in dem du lebst, gesagt, schau mal, nimm diese Karte oder was auch immer, diese Information wird dich davor bewahren, mitgerissen zu werden. Nichts anderes letztendlich ist es. Die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung. Also, deswegen habe ich gesagt, ihr Lieben, wenn wir uns über Sola Scriptura unterhalten, dann unterhalten wir uns nichts anderes als letztendlich um unser Heil. Wir sagen immer wieder, die Bibel ist nicht so wichtig, ja, Hauptsache wir kennen alle Jesus oder wir haben alle irgendwie Jesus lieb, ja. Wir merken gar nicht, dass jeder sich seinen eigenen Jesus da anfängt zu bauen, der mit der Bibel überhaupt nichts zu tun hat. Gott hat uns einen Rettungsplan offenbart und hat uns gegeben. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wenn du in diesem Dorf bist und diesen einen Rettungsplan hast, wie gehst du mit ihm um? Benutzt du ihn, um dein Feuer anzufächeln in der Hütte? Versteht ihr, was ich meine? Oder welchen Wert hat das? Welche Bedeutung hat es? Ich glaube, wir werden sehr, sehr genau das in unserem innersten Tresor, ja, vielleicht nicht einfach nur dort eingeschlossen immer halten, aber wir werden das hochschätzen, wir werden das hochhalten, wir werden sagen, das darf ich nie verlieren, weil da ist die wichtigste Information drin enthalten, die ich brauche. Im warum hat genau gerade dieses Buch denn Kraft zur Rettung? Ich meine, es ist doch Papier, oder? Papier wurde gedruckt. Irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, das alles zu drucken. Ich habe das gekauft. Warum genau dieses Papier? Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das, was dort eigentlich steht, Theopneustos, also es heißt Gott gehaucht. Hauch ist ein Wort, das sehr eng in Verbindung steht. Das ist das hebräische Wort Ruach. Und das ist Wind, Hauch oder Geist. Das ist dasselbe Wort. Okay? Also es ist von das Bild, was dahinter steht, ist Gott wirkt durch seinen Geist und bringt dieses Wort, sein Wort, zu Papier. Das ist krass, oder? Ihr Lieben, wenn das stimmt, das hat so eine riesige Bedeutung. Entweder es stimmt, dann hat es weite Konsequenzen. Oder es stimmt nicht, aber ihr Lieben, dann bricht das ganze Gebäude zusammen. Ernsthaft. Dann bleibt nichts mehr stehen. Wenn das Papier ist und wenn das einfach wohlgemeinte Ratschläge oder irgendwas sind, okay, dann versuch deinen Weg zu finden, dann kannst du es als wohlgemeinte Ratschläge verwenden, das geht alles. Dann spielt es aber letztendlich keine Rolle. Kannst du nach deinem Gutdünken handeln. Aber wenn das wirklich die Wahrheit ist, und diese Frage muss jeder Einzelne für sich beantworten. Wir sagen immer, ja, sola scriptura, ja genau. Ja, wer würde von heute sich dagegen auflehnen, von uns hier? Wahrscheinlich die meisten würden so ein leichtes Kreuzchen machen. Ja, stimmt, bin ich auch davon überzeugt. Lieben, stimmt es wirklich? Stimmt es wirklich? Wir müssen uns davon wirklich herausfordern lassen. Ihr kennt auch die zweite Stelle, kennt ihr natürlich auch. Das ist 2. Petrus, Kapitel 1. Deswegen bringe ich euch nicht viel Neues, aber ich will euch bewusst machen, wie wichtig und wie fundamental diese Grundlage ist und wie wir die bei unserem Leben nicht aufgeben können. 1 Vers 19 im 2. Petrusbrief. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Ja, und dir tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Das ist ein anderes Bild, was verwendet wird, wenn wir sehen, dass alles andere dunkel ist und das einzige Licht, zu dem wir uns hinorientieren. Wie die Fliegen, oder? Wenn sonst überall alles dunkel ist und eine Lampe, dann strömt alles zu der Lampe. So müssen wir sein. Die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Er sagt, das, was wir in der Schrift hier haben, das ist nicht einfach eigene Deutung. Das ist nicht einfach so, einer hat ein bisschen was Besonderes erlebt und hat sich halt mal festgehalten. Nein, denn niemals, das ist ein starkes Wort, niemals wurde eine Weissagung, und das bezieht sich auf die Weissagung dieses prophetischen Wortes hier, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Das unterscheidet die Bibel von allem, was du auf dieser Welt findest. Es gibt nichts anderes, was so die Offenbarung Gottes ist. Und weil diese Heilige Schrift von Gott ist, deswegen hat sie eine doppelte Kraft, würde ich so sagen. Schauen wir mal, was hier geschrieben steht. Was bewirkt sie zum Ersten? Das Erste, was sie bewirkt, ist hier in Vers 15, haben wir gelesen, dich weise zu machen zur Rettung. Das ist dein einziges Rettungsboot, das du hast. Das Zweite ist, sie ist nützlich. Zu was ist sie denn alles nützlich? Zur Lehre, zur Überführung, das ist Vers 16, Entschuldigung. Zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Also das ist das Bild hier von einem Lehrer. Das sind alles Worte, die mit Lehren, mit Erziehen zu tun haben, oder? Schaut, zur Lehre, Lehre, ich weiß nicht, viele von euch haben eine Lehre gemacht. Was bedeutet eine Lehre? Dass man etwas lernt, oder? Dass man etwas lernt, dass man etwas beigebracht bekommt. Zur Überführung. Ja, was ist Überführung? In erster Linie denken wir immer an einen, der was verbockt hat und dann wird er überführt von seiner Schuld. Ja, das ist durchaus richtig. Aber Überführung bedeutet auch von einer gewissen Tatsache überführt werden. Dass wir überzeugt werden. Das geschieht, oder? Wenn ihr in der Schule sitzt oder in der Ausbildung oder irgendwo, sollt ihr eigentlich irgendwas überzeugt werden, dass irgendetwas gut und richtig ist zu tun. So, oder zum irgendeinem Ziel zu kommen. Zur Rechtweisung. Ich denke mal, es ist gut, wenn wir immer wieder entdecken, wo es einige Dinge gibt, die wir korrigieren müssen, die wir anders machen müssen. Ja, spätestens, wenn wir einen halben Container Ausschuss produziert haben, merken wir, dass wir uns zurechtweisen lassen müssen, dass wir woanders hingehen müssen. Zur Unterweisung. Ich würde so sagen, die Bibel ist auf der einen Seite unser Rettungsplan, aber auf der anderen Seite ist unser persönlicher Privatlehrer. Dann ist ein Lehrer zur Seite gestellt. Ja? Also Privatunterricht. Gott gibt dir einen Lehrer zur Seite. Das ist die Bibel. Was ist das für ein wunderbares Geschenk? Das kannst du nicht überschätzen. Das kannst du nicht überschätzen. Klar, wir sagen immer, das Bibel lesen, all die Sachen, das ist halt nicht so leicht, gell? Ja. Irgendein Beruf zu lernen, ist immer leicht, gell? Ja. Überall ist es, das ist alles nicht etwas, wo uns in die Hände einfach zufällt, aber es ist ein Geschenk. Es ist etwas Wunderbares, das wir hochschätzen sollten. Aus dem und aus dieser Tatsache ergibt sich, weil wir keinen anderen Rettungsplan haben und weil wir keinen anderen Lehrer haben, der uns dieses Leben, der uns diesem Leben unterweist und der dieses Leben Gott wohlgefällig macht. Und du willst gut den Heiligen Geist, aber der wirkt mit dem Wort zusammen. Aber deswegen, daraus ergibt sich sola scriptura, allein die Schrift. Das kann ich für dich nicht machen. Ich habe eine Verantwortung von Gott bekommen, aber das kann ich für dich nicht machen. Das kann kein Kirchenoberer für dich machen. Kann kein Papst, kein Konzil. Das kann dein Papa und deine Mama nicht für dich machen. Das kann dein Ehepartner nicht für dich machen. Es ist unersetzlich. Das Wort ist für jeden Einzelnen unersetzlich. Gebt das nicht auf, dass ihr es lesen könnt. Gebt es nicht auf, dass ihr einen Zugang habt. Es ist so viel wert. Es ist so viel wert. Und das aus dieser Tatsache heraus, dass Gott sich so einzigartig und exklusiv offenbart hat. Wir sind da klar, dass Gott sich auf vielerlei Art und Weise offenbart, heißt es in der Schöpfung. Aber in der Bibel offenbart er sich auf eine exklusive Art und Weise. Deswegen müssen wir sie so wichtig nehmen. Deswegen müssen wir sie so ans Herz schließen. Und wie ich vorher schon sagte, ich beobachte, dass sehr vielen Christen, denke ich mal, die Akzeptanz für diese Sola Scriptura groß ist. Ich glaube nicht, dass es da einen großen Aufstand gibt, wenn wir sagen jetzt, wir sind ja ab jetzt für Sola Scriptura. Und also, wie könnt ihr nur? Schaut euch die Grundlagen oder diese Glaubensbekenntnisse von vielen Gemeinschaften an. Worauf gründen sie? Sie gründen alle auf dem Wort Gottes, oder? Also nicht alle, aber viele. Ja. Die Frage ist aber, wie oft das in unser Herz geht. Und das will ich jetzt, dass jeder Einzelne sich das fragt. Wie sehr ist das die Grundlage in unserem Herzen? Oder wie sehr ist das ein Statement, was wir irgendwo abgegeben haben oder wo wir so theoretisch zustimmen würden? Ist das ein theoretischer Grundsatz? Der hilft nicht weiter, oder? Wenn wir alle sagen, es wäre gut, in der 30er-Zone 30 zu fahren, fahren alle 70. Hey, das ist Selbstbetrug. Das ist Selbstbetrug. Und ich will es nur, ich will drei Beispiele, ein paar Beispiele nur, wo das immer wieder deutlich wird. Und ich will euch damit einfach herausfordern, damit auch ins Nachdenken entlassen. Immer wieder hört man das, oder? Man sagt, wenn man etwas lehrt und etwas zeigt von der Schrift her, und dann sagt man, ja, so einen Gott kann ich mir nicht vorstellen. Ja, okay, allein anhand dieser Aussage, wer sitzt auf dem Thron? Von vorher, in so einem Bild. Vorstellen sitzt auf dem Thron, oder? Und Bibel muss ich irgendwie an mein Vorstellen anpassen, oder? Schwierig. Ein Test, der, denke ich, sehr schnell offenbaren würde, wie sehr sola scriptura die Grundlage unseres Denkens und unseres Handelns ist. Ein Test, ich müsste jetzt nicht beantworten. Nenne 5 Bibelstellen, die den Kern des Evangeliums beschreiben und zum Vorschein bringen. Wenn du es jetzt aufschreiben solltest, würdest du 5 sagen können, also Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4, Punkt 5, oder kommen wir ins Schwimmen? Versteht ihr, was ich meine? Wenn sola scriptura, ich spreche nicht von den Einzelheiten, von den ganzen Ästen und von den ganzen Zweigen, um die es geht. Ich spreche vom Kern des Evangeliums. Jesus Christus ist auf die Erde gekommen, er hat ein heiliges Leben gelebt, er ist für Sünder gestorben, er ist auferstanden und er herrscht zur Rechten Gottes. Okay, also nicht, dass jetzt jedes einzelne Detail komplett entfaltet sein muss, aber wo wird diese 5 Stellen? Mach's vielleicht mal später, wenn du nach Hause gehst. Hinsetzen, 5 Stellen aufschreiben. Wie lange brauchst du? Halbe Stunde? Ihr Lieben, ist sola scriptura ein Statement oder ist das in unserem Herzen? Es ist so wichtig. Das ist so wichtig. Wie oft greifst du auf deine Bibel zurück in der Woche? Die Frage stellen wir uns oft, aber in Anbetracht dessen, wie oft nehmen wir sie zur Hand? Dann, wenn es halt dran ist, gell, im Gottesdienst gehen, da gehört sie dazu. Lasst uns versuchen, die Bibel mehr in unseren Alltag einzubinden und mehr zu unserer Grundlage zu machen. Auf welche Art und Weise auch immer. Ich werde euch das nicht vorschreiben, wie ihr das machen sollt. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten. Aber bindet sie ein, wenn sola scriptura gilt. Ich wünsche mir das wirklich und ich bin dankbar für all das, was da ist. Und ich sehe vieles, was da ist bei euch. Dass die Schrift mit vielen von euch verbunden ist und ihr mit ihr verbunden seid. Aber ich will euch anspornen, noch mehr, ihr Lieben, noch mehr da drin zu wachsen. Ich wünsche mir das wirklich, dass wir, das ist nichts Totes. Glaubt mir das. Das ist nichts Totes. Das ist nicht so Bibelwissen um die Ohren knallen oder irgend sowas. Nein. Die Art und Weise ist natürlich entscheidend. Aber ich wünsche mir das, dass man das auch an uns merken darf, dass wir Menschen des Wortes sind. Und insbesondere die Männer. Männer müssen Männer des Wortes sein. Und das muss man an unserem Reden und an unserer Ausdrucksweise, selbst da muss sich das mit der Zeit immer mehr durchschlagen. Gott hat uns eine Verantwortung gegeben als Männer. Wir sind Vorbilder. Ihr Lieben, lasst uns dass selbst unsere Sprache davon geprägt wird. Das ist gut. Weil wir dann wirklich merken, das ist wirklich unsere Basis, das ist die Grundlage, da stehen wir. Ein Vers zum Abschluss. Kolosser Kapitel 3. Auch hier wissend euch das Bekanntes zu sagen. Kolosser 3, Vers 15 heißt es: Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib, und seid dankbar. Seid jetzt das Wort des Christus wohne reichlich in euch oder unter euch, kann man auch sagen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Und da geht es nicht in erster Linie darum, hat seinen Platz, aber es geht nicht in erster Linie darum, jedem Einzelnen mit dem Finger zu zeigen, und du machst das falsch, und du machst das falsch, und du machst das falsch. Darum geht es nicht. Worum es hier geht, ist das Wort des Christus, das heißt die Schrift letztendlich, wohne reichlich unter euch und benutzt eben die Schrift, um euch in aller Weisheit zu lehren und zu ermutigen, zu ermahnen, weiterzubringen, anhand der Schrift. Wir machen das oft, sage ich mal, persönliche Seelsorge oder wie auch immer, wie sehr spielt da die Schrift eine Rolle? Wie, das ist Grundlage. Wenn irgendjemand sich da, ich habe ein wunderbares Buch gelesen, jetzt, wo das verknüpft wird, Schrift und so wie Seelsorge, ja. Es ist so wichtig, dass wir das lernen und dass das eins wird. Das Wort hat nämlich Kraft, weise zu machen zur Rettung und zu erziehen in der Gerechtigkeit. Das ist das Einzige. Lieben, ich wünsche mir, dass es noch mehr zunimmt und noch mehr gute Frucht trägt unter uns, in dem, wie wir reden, was wir reden. Und ich bin Gott aber dankbar für jeden Einzelnen, der sich bewegen hat lassen. Und ich will euch anspornen, macht weiter. Lasst uns beten.
Und weiterzugehen, dass Vater, so wollen wir vor dich treten und wollen dir danken und wollen dich preisen, Herr, dass du uns in dieser schlimmen Situation, letztendlich in der wir sind, nämlich da wir keiner, da die oder da zumindest diese Erde, da all diese Schöpfung, die hier ist, keiner rosigen Zukunft entgegensieht. Und wir wissen, wie es wirklich steht. Danke dir dafür, dass du uns hier deinen Rettungsplan gegeben hast. Danke dir, dass du uns deine Offenbarung gegeben hast, dass du uns letztendlich dich selbst zeigst und offenbarst in diesem wunderbaren und herrlichen Wort, dass wir dich kennenlernen dürfen. Es ist so, es ist unser Rettungsplan und es ist unser Erzieher, Herr, aber es ist natürlich noch viel, viel mehr. Dich dürfen wir darin sehen, dich dürfen wir darin kennenlernen. Wir dürfen wiedergeboren werden, Herr. Das kann kein Buch von Goethe oder sonst irgendwas für eine weise Literatur, die man hier finden mag. Ich will dich bitten, Herr, dass es von einem toten Grundsatz in unserem Leben und in dem, wo wir es vielleicht mit unterschreiben würden, dass es zu einem lebendigen Wort wird und dass es zu einer lebendigen Überzeugung wird, diese Sola Scriptura, und dass es deutlich wird, Herr, dass andere Menschen an uns sehen dürfen, dass die Bibel nicht nur ein Sonntagsbegleiter bei uns ist, sondern dass es etwas ist, was unser Leben prägt und was über unserem Leben thront und herrscht und dem wir uns gerne unterstellen und unterordnen, dass wir von Herzen lieben. Wecke meine Liebe, Herr, noch viel mehr zu diesem wunderbaren Wort, weil es mich auf dich hinweist, den wunderbarsten und besten und größten Herrn, den es gibt.